Aus Berlin, Stichwort Drehbuch, der Podcast vom Deutschen Drehbuchverband. Ich bin Frank Zeller.
Und mein Name ist Oliver Schütte.
Ja, Oliver, heute wollen wir uns mal wieder unserer kleinen Reihe widmen, wo wir Filmhochschulen vorstellen im deutschsprachigen Bereich. Wir hatten ja schon ein paar Mal hier solche Gespräche geführt, weil wir das ja auch sehr spannend finden. Nicht nur, weil wir sozusagen junge Leute, die sich mit dem Gedanken tragen, Film zu studieren, beraten wollen, sondern weil das natürlich auch sehr spannend ist, in welche Richtung sich das entwickelt, die Filmausbildung und insbesondere die Drehbuchausbildung, über die wir natürlich im Speziellen hier sprechen. Wie denken da auch die Studenten oder wie denken die Dozenten, in welche Richtung entwickelt sich diese ganze Ausbildung? Das ist ja sehr interessant. Und wir hatten hier in unserer Reihe bisher ja schon die Filmuniversität in Babelsberg, also bei Berlin. Und du hast gesprochen mit der HFF, der Hochschule für Film und Fernsehen in München, und mit der Drehbuchausbildung in Ludwigsburg an der Filmakademie. Und heute bist du mit Magnus Wattroth zusammengetroffen und der ist Leiter der Drehbuchabteilung in Köln. Es gibt ja zwei Schulen in Köln, die in Frage kämen.
Genau, ich habe eine davon zumindest mal besucht. Das ist die Internationale Filmschule in Köln. Das ist ja die jüngere von beiden. Jung ist jetzt ein bisschen übertrieben, gibt es auch schon mehr als 20 Jahre. Aber damit fangen wir mal an. Und genau, du sagst, ich habe ihn besucht. Ich habe ihn tatsächlich auch in der Hochschule besucht, um ihn genau das zu fragen, was du auch gerade schon gesagt hast.
Und es ist ja auch immer ganz interessant, wie diese Filmhochschulen überhaupt so aussehen. So, was hast du da für Stimmungen wahrgenommen oder wie sieht das da aus?
Ich kannte die Hochschule schon und tatsächlich hast du es gesagt, ich finde es immer sehr, sehr interessant, in welchen Gebäuden findet so eine Filmausbildung statt. Zum Teil sind es ja neue Gebäude, wie zum Beispiel in München neue Gebäude, aber auch in Babelsberg ja ein relativ neues Gebäude. Köln hier, die Internationale Filmschule, ist ein ganz altes, früheres Industriegebäude in einer Gegend, die gar nicht so im Zentrum von Köln liegt. Ich habe mich mit dem Magnus auch darüber unterhalten und habe gefragt, wie ist es denn eigentlich hier so ein bisschen draußen zu sein. Er hat auch erzählt, ja, da wird drumherum sehr viel gebaut, also sehr viel auch andere kulturelle Institutionen sind da inzwischen angesiedelt. Ich finde das natürlich immer wichtig für die Studierenden, wie situiere ich mich da, was kommt mir da entgegen, wenn ich da fast jeden Tag dann hingehe. Mhm. Und insofern war das auch ein Thema, aber du hast gesagt, es geht natürlich auch um die anderen Themen, weil letztendlich, wenn wir in 15 Jahren Film gucken, Fernsehen gucken, Streaming gucken, dann wird das ja von den Leuten geschrieben, die jetzt heute auf diesen Filmhochschulen sind, sehr wahrscheinlich. Und was kommt einem da entgegen? Das ist ja insgesamt der Fragefokus von unserer kleinen Reihe, die wir da schon gestartet haben und mit denen wir dann ja auch weitermachen, nach Hamburg gehen und auch nochmal nach Köln gehen.
Genau, und Magnus Wattroth stellt, glaube ich, seinen eigenen Werdegang selber in dem Gespräch ganz gut vor. Da müssen wir jetzt nichts weiter dazu sagen. Von daher würde ich sagen, hören wir einfach mal rein.
Ja, schön, dass wir uns treffen. Wir treffen uns sogar in Köln, an dem Ort, um den es hier geht, an der Internationalen Filmschule. Kannst du dich vorstellen, du bist hier als Vertreter der Filmschule, aber du hast natürlich auch ein eigenes berufliches Leben.
Ja, dann fange ich mit meinem eigenen beruflichen Leben an. Also ich bin Magnus Wattroth, ich arbeite als Autor für schwerpunktmäßig den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, schreibe hauptsächlich Fernsehstoffe, Abendfüllen, so in den letzten, ich sage jetzt mal grob 25 Jahren so ungefähr. Habe auch ein bisschen fürs Theater geschrieben, habe auch früher ein bisschen Prosa geschrieben, aber in den letzten Jahren ist das alles eigentlich nur noch Fernsehen, Einteiler, Mehrteiler. Und das hat mich jetzt in meinen zweiten Job an der Filmschule gebracht. Ich bin jetzt hier im vierten Jahr, drei volle Jahre habe ich jetzt als Professor für Drehbuch und Dramaturgie. Ja.
Genau, und worum es geht, ist tatsächlich die Filmschule. Kannst du uns ein bisschen was über die Geschichte der Filmschule, auch bevor du da warst, erzählen?
Also ich glaube, wir sind jetzt im 26. Jahr. Wir hatten letztes Jahr die 25-Jahr-Feier und das Ganze hat angefangen auf der anderen Rheinseite. Hier sind wir ja in Mülheim. Das ist ein ganz anderer Standort. Angefangen hat das, wobei die Anfänge weiß ich nicht, aber da, wo ich es auch kennengelernt habe, wo ich auch selber studiert habe damals, ich habe damals einen Aufbaustudiengang gemacht, da war das noch auf der anderen Rheinseite. Ich weiß gar nicht, ob das noch belgisches Viertel ist. Ich glaube, das war die Werderstraße, das ist in der Nähe vom Stadtgarten am Rand vom belgischen Viertel. Ich weiß gar nicht, wie das da heißt, ehrlicherweise. Das war eher klein. Ich glaube, angefangen hat das sogar mit der Schreibwerkstatt. Jetzt will ich aber keinen Unsinn erzählen. Da gab es also noch nicht dieses breite Angebot, was wir jetzt haben. Und dann ist irgendwann der Umzug hier rüber gewesen, auf die andere Rheinseite. Hier sind wir jetzt wirklich in einem großen Gebäude, altes Industrieding, hohe Decken, sehr schick. Und hier gibt es jetzt das volle Angebot einer richtig richtig fertigen Filmschule tatsächlich.
Ich finde das ja immer sehr interessant, die Architektur der Filmhochschulen, wenn wir uns jetzt alle angucken, ist natürlich auch mal interessant. Kannst du uns ein bisschen was erzählen über, weil du die andere Rheinseite gesagt hast, für die Nicht-Kölner, ein bisschen was über diese andere Rheinseite erzählen und über diese ganze Gegend. Also hier ist ja drumherum sehr viel tatsächlich auch an Kultur.
Ja, tatsächlich. Also das ist hier im Stadtteil Mülheim angesiedelt, auf der sogenannten Schelsig. Also ich weiß gar nicht, ob das wirklich abfällig ist. Wir tragen den Titel, glaube ich, mit Stolz. Ich wohne auch auf dieser Rheinseite. Deswegen ist das für mich auch überhaupt keine Beleidigung. Mülheim, das war hier so ein bisschen das Schmuddelkind eigentlich. Also so für die alteingesessenen Kölner ist das Mülheim eigentlich so ein bisschen, ach ja, gibt es das auch? Ja, das war ein bisschen uninteressant. Das hat aber sich total verändert hier drüben. Das ist wirklich sehr multikulturell geprägter, quirliger Stadtteil. Und gerade diese alten Industriegebiete hier sind jetzt inzwischen fest in der Hand von Medienbetrieben. Firmen, das Theater ist hier. Um die Ecke ist die Keubstraße, die hat den sehr traurigen Ruhm erworben, dass es da ja den Nagelbombenanschlag gab. Also es ist ja wirklich mitten im Leben. Hier sind Konzerthallen drumherum.
Und diesen Bombenanschlag muss ich vielleicht erklären, die sogenannten damals Dönermorde, die sich ja nicht mehr als Dönermorde entpuppten, sondern...
Ja, also es war der Versuch einer terroristischen Nazi-Gruppe, die durch Deutschland reiste und erschreckend unbehelligt und unbemerkt durch die Maschen der Polizei witschte und Menschen ermordete. Und einen Mordversuch gab es eben hier auf der Kolbstraße, was bis heute eigentlich so ein Echo hat. Also das spürt man und das weiß man, das ist ein großes Thema. Es wurde hier im Theater bearbeitet. Aber ich sag mal, es hat auch irgendwie, ich bilde mir das zumindest ein, es hat das ganze Geflecht auch eher noch verengt. Also da gibt es Führungen, unsere Studierenden gehen da auch hin, also da gibt es auch die Gelegenheit, sich kennenzulernen. Es gibt Filme darüber, es gibt Dokus darüber. Und das, ich habe den Eindruck, die Studierenden nehmen das dankbar an, dass es jetzt so einen Austausch auch gibt und dass es so eine Offenheit gibt. Also auch die Menschen auf der Kolbstraße haben sich darüber natürlich sehr auch geöffnet und haben auch hoffentlich gespürt, wie sehr Köln hinter ihnen steht.
Die sogenannten NSU-Morde, um die geht es, also einen der, da geht es. Hier seid ihr angesiedelt. Wie würdest du euer Profil, also gerade im Drehbuchbereich, beschreiben? Also euer Unterrichtsprofil?
Also die Filmschule gibt es, weil die Filmstiftung und das Land NRW beschlossen haben, wir brauchen noch einen zweiten Standort. Und das ist ja relativ ungewöhnlich. Also auch in Köln gibt es zwei Filmschulen eigentlich. Es gibt die KHM und es gibt uns. Und das ist eine friedliche, freundliche Koexistenz. Ich glaube, wir schätzen und respektieren uns gegenseitig. Und die Ausrichtung ist, die Ausrichtung der IFS ist eigentlich immer eine gewesen, wo klar ist, hier kommen die Leute her, die für die Branche mit einer etwas handwerklicheren Ausrichtung losgelassen werden. Also wir sind dafür da, Leute im filmischen Handwerk, im filmischen Erzählen so aufzustellen, dass sie dann auch draußen auf dem Markt funktionieren können. Während die KHM ja ausdrücklich eine Kunsthochschule ist, sind wir bestimmt von der Ausrichtung ein bisschen anders. Wobei, ich glaube, an der KHM wird genauso über Handwerk gesprochen und hier wird genauso über Kunst gesprochen. Aber das ist so ein bisschen die Ausrichtung und das ist auch die Messlatte, die bei uns anliegt. Also wo die Filmschule natürlich auch wissen will, klappt das denn auch? Kommen denn auch die Leute dann am Ende in den Job? Und entsprechend ist auch der Drehbuchstudiengang immer mit einem Auge auf Grundlagen. Es ist ja sowieso, wir machen ja nur den Bachelor. Das heißt, es sind 7 Semester und ich lege selber auch einen großen Wert auf diese Grundlagen, weil ich finde, damit kann man arbeiten. Also ich stelle mir immer wie so einen Tischler-Handwerkskoffer vor. Da sind vielleicht nur ein Dutzend Handwerkszeuge drin, aber mit denen kann man wahnsinnig viel machen, wenn man die gut beherrscht. Das heißt, ich lege Wert eher darauf, dass die Studierenden sagen können, doch, ich habe die Grundlagen gut gelernt und auf denen aufbauend kann ich dann Dinge machen. Und manchmal, es gibt ja diesen vielleicht etwas überstrapazierten Spruch, Kunst steht auf den Schultern des Handwerks. Ich glaube das ehrlicherweise auch. Also ich befähige meine Studierenden gerne dazu, auch analytisch, handwerklich über das eigene Kunstschaffen und Schreiben zu sprechen. Warum funktioniert was nicht? Was kann ich vielleicht machen? Worüber kann ich nachdenken? Welche Fragen kann ich mir stellen? Warum ist die Figurenanlage vielleicht nicht so tief, wie sie sein könnte? Und das ist die Ausrichtung. Das versuchen wir hier zu leben. Neben natürlich einer Portion Branchenkenntnis, also je weiter das Studium fortschreitet, umso mehr lernen die Studierenden natürlich auch die Branche kennen und lernen so in so Bridging-Seminaren kennen. Wo könnte denn mein Platz sein? Was gibt's denn da draußen? Wo sind denn überhaupt Plätze? Wo werden wir denn gesucht? Was wird denn gerade gesucht? Und ein wichtiges Standbein ist natürlich das Zusammenspiel mit den anderen Gewerken. Wir haben hier quasi ein komplettes, wir haben eigentlich fast alle Gewerke hier im Haus. Und es gibt auch immer wieder die Zusammenarbeit. Also es ist curricular verankert, dass hier gemeinsame Projekte gemacht werden, für die unsere Studierenden dann die Drehbücher schreiben. Das wird dann weiterentwickelt, das wird dann hier gedreht. Jetzt gerade steht das sogenannte P2 an, das ist das Projekt im zweiten Semester. Da ist hier ein ziemlich aufwendiger Studiobau entstanden. Und da drehen die dann im kommenden Semester ihre ersten 5-minütigen Filme im Zusammenspiel. Also auch dieses gewerkeübergreifende, wie spreche ich eigentlich mit Leuten aus anderen Gewerken? Wie vermittle ich eine Idee so, dass auch die Kamera eine Chance hat, dazu eine Vision zu entwickeln? Wie gehe ich mit Kritik um? Wie gehe ich damit um, wenn mir das mal entgleitet? Also wo spüre ich auch Kommunikation? Geht auch mal schief, Projekte gehen auch mal, ja, richtig schief gehen die nicht, aber man ist vielleicht nicht immer so zufrieden und kann dann sich fragen, warum, was ist da eigentlich passiert? Das finden wir auch enorm wichtig.
Lass mich da gleich mal reingehen, weil das ist ja immer eine schwierige Frage, auch historisch kann man sagen, fast schwierige Frage. Bei solchen Projekten an Filmhochschulen muss man sich ja um ein Projekt scharen sozusagen. Und das ist ja früher klassischerweise die Regie gewesen, die das bestimmt hat. Also wo das Geld von der Hochschule zur Verfügung gestellt und Ressourcen abhängig davon waren, was die Regie wollte. Wie ist es hier bei euch?
Ja, diese Themen und diese Reibereien gibt es natürlich auch hier. Also wer hat denn jetzt die Idee gehabt und wo kommt denn das her? Und ist das denn jetzt noch meins? Und ist das denn jetzt eine Auftragsarbeit oder nicht? Also wir versuchen schon sehr aktiv unseren Studierenden das so zu vermitteln, dass das letztlich vielleicht gar nicht so wichtig ist jetzt am Anfang. Also dass wir sagen immer, ihr müsst jetzt hier keinen Künstlerbeweis abliefern. Es geht darum, eine gemeinsame Übung hinzukriegen. Und also ich habe vorhin noch in einem Podcast den schönen Spruch gehört, we fail every day in a new way. Und ich finde, das sind eigentlich die Lernschritte, die wir an so einer Filmschule anbieten können. Ich will eigentlich gar nicht, dass das alles glatt läuft. Ich finde das super, wenn die sich mal fragen, komisch, warum ist denn diese Idee jetzt abgebogen? Warum fühlt sich das jetzt nicht mehr wie meins an? Und das, wir haben schon Projekte, die sind wirklich dann gewerkespezifisch, wo klar ist, nein, das Buch kommt immer von den Autoren und Autorinnen, aber die anderen Gewerke sind natürlich drin, das geht auch mal ein bisschen schief, das läuft auch mal aneinander vorbei, aber hinten raus, also wenn es dann in den Abschluss geht, macht die Regie schon ihre eigenen Projekte und wir schreiben unsere eigenen Bücher, also da trennt sich das dann auch wieder, weil wir eben beschlossen haben, dass für unsere Autoren die beste Visitenkarte ein Langfilmbuch ist tatsächlich oder Serienkonzept mit einem Piloten, das ist genauso gut. Davon schreiben sie 2 zum Ende des Studiums. Also wir haben eine ziemlich hohe Schlagzahl, dass sie wirklich, sie schreiben 2 komplette Langfilme, sie schreiben ein Serienkonzept, sie schreiben einen Serienpiloten. Das ist so, das letzte Jahr ist wirklich, da wird man auch ein bisschen gefordert, was das Tempo angeht und so einen eigenen Rhythmus und auch die eigenen Ideen angeht. Und dann gibt es immer noch die Möglichkeit, auch bei den Abschlussfilmen mitzuwirken. Wenn sich hier Teams finden im Laufe des Studiums, die sagen, ich brauche das, ich möchte jemanden dabei haben. Wir haben auch jetzt wieder Studierende, die Abschlussfilme mitgeschrieben haben. Ich finde das super, ich finde jede filmische Erfahrung gut. Zeitlich müssen die sich natürlich dann ein bisschen managen, ob das dann alles so passt. Das ist schwierig, aber auch das, denke ich mal, ist irgendwie eine Lernerfahrung. Insofern haben wir beides, finde ich. Wir haben sowohl das Gewerkespezifische, wo wir dann auch Wert drauf legen, das klar ist, nein, wir müssen auch lernen, diese Grenzen zu respektieren. Wo endet das? Was kann ich da reinschreiben? Wie viel kann ich einem schauspielenden Menschen vorgeben? Wo quatsche ich ins Editing rein? Das müssen die ja alle lernen. Das müssen wir ja auch im Alltag immer wieder lernen. Jede künstlerische Persönlichkeit ist irgendwie anders. Jede Regisseurin, jeder Regisseur. Und das muss man jedes Mal neu aushandeln. Das klappt mal besser, klappt mal schlechter. Aber grundsätzlich finde ich es wichtig, dass einfach ein Willen zum Aufeinanderzugehen ist und ein möglichst egofreies Miteinander gepflegt wird. Also ich halte es da gerne mit Quincy Jones, der hat doch damals bei We Are The World diesen Zettel an die Tür genagelt, Leave Your Ego by the Door. Und das finde ich einen guten Ansatz erstmal, um sich im Team zu finden. Ich finde, die Individualität drückt sich dann sowieso aus. Das kann man gar nicht verhindern. Aber das Miteinander ist eben wahnsinnig wichtig. Und wir reden mal miteinander, dass das Projekt vorankommt. Also, dass man immer sagt, es geht immer um den Film, es geht immer um das Ausgangsprodukt. Und das klappt, tja, also mal so, mal so. Also ich finde, grundsätzlich klappt das gut. Es gibt immer auch mal Konflikte, ja, aus denen man lernt.
Wenn du dir jetzt deine Studierenden anguckst, die jetzt gerade da sind, wie würdest du die beschreiben? Also welche Filme machen die, also nicht Filme, sondern welche Drehbücher machen die? Welche Hoffnungen haben die?
Das ist wirklich sehr, sehr schwierig, das so ganz pauschal zu beschreiben. Da würde ich meinen Studierenden auch irgendwie Unrecht tun, weil die doch sehr, sehr unterschiedlich sind. Wir haben jetzt 2 Jahrgänge hier, also wir nehmen alle 2 Jahre auf. Und das heißt, maximal sind 2 Jahrgänge da, weil dann ist der eine schon wieder aus der Tür, bevor der nächste kommt. Es gibt dann sogar immer so eine kurze Phase, wo man nur einen Jahrgang da ist kurzfristig. Die sind sehr unterschiedlich. Wir haben Leute, die sind noch relativ jung, die kommen also relativ frisch aus der Schule. Wir haben aber auch Leute und sehr gerne Leute, die eine Erfahrung mitbringen, die vielleicht schon jahrelang an einem Set gearbeitet haben. Ich finde, das ist alles Wissen, mit dem man arbeiten kann. Und die brauchen ja auch was, worüber soll man erzählen, wenn man noch gar nicht so viel Leben irgendwie hinter sich hat.
Das heißt, es gibt nicht wie an anderen Hochschulen die Verpflichtung, Praktikum gemacht zu haben oder woanders tätig gewesen zu sein?
Nicht zwangsläufig, nee. Okay. Wir lesen uns das natürlich aufmerksam durch bei den Bewerbungen und schauen. Und im Zweifelsfall finde ich das gut, wenn Leute schon was mitbringen. Aber es ist genauso legitim, wenn jemand sagt, nee, es ist ein Bachelor-Studiengang, es ist ein Grundlagenstudium. Und dafür bin ich natürlich auch mit meinem Abitur oder auch ohne Abitur vielleicht qualifiziert, wenn ich das Künstlerische mitbringe. Worüber die so schreiben, die sind sehr genreoffen, fällt mir auf. Also es ist eigentlich alles interessant, außer dem, was man so kennt. Also es ist zum Beispiel, es ist ganz selten so, dass jemand kommt und sagt, ich schreibe jetzt einen Krimi, so wie ich den gerne im Fernsehen mal sehen würde oder so. Sondern es sind eher Dramen, dann auch oft eher schwere Stoffe. Es ist sehr offen für Horror und für Thriller, also eher Dinge, die man vielleicht jetzt vermehrt auf den Plattformen der Öffentlich-Rechtlichen sieht, aber sonst natürlich eher bei den Streamern erwarten würde. Und das sind natürlich auch die Sehgewohnheiten, mit denen viele hier ankommen. Und wir machen es uns aber schon zur Aufgabe, dass wir sagen, guckt euch den deutschen Markt an. Natürlich spielen die Streamer eine Rolle, aber im Gesamtvolumen sind die Öffentlich-Rechtlichen der größte Player. Also da kommen die Aufträge her. Da sind auch eher die Jobs. Oder im Kino. Aber das ist natürlich eine ganz andere Rampe, die man da erstmal hoch.
Aber wie ist denn dann, wenn man den Studierenden oder deine Erfahrung, wenn man den Studierenden sagt, ja, guckt euch mal ARD und ZDF an, denken die sich dann ihren Teil und drehen sich weg und sagen danke? Oder gucken die auch?
Also ich erlebe sie ja nur, wenn ich dabei bin. Also sie kann ich für die Reaktion beschreiben, wenn ich im Raum bin. Nein, die hören das schon mit Interesse. Also ich glaube, es ist für viele, nicht für alle, aber für viele ist es so ein bisschen eine Learning Experience. Die müssen sich dann erstmal anschauen, was ist denn da? Und dazu kommt dann auch meiner und sagt, ja, das stimmt. In der Mediathek, auf den Plattformen sind viel bessere Sachen, als ich dachte. Ich habe da nur nie nachgeschaut. Ja. Wir bringen allerdings auch Leute in die Zusammenarbeit ganz gezielt. Also wir haben jetzt im letzten Abschlussjahrgang hatten wir den schönen Fall, dass hier in Köln wird ja, die Soko Köln wird hier produziert von der Network Movie. Da gibt es enge Kontakte, auch dadurch, dass ich da bin, aber auch dadurch, dass wir schon lange mit denen zusammenarbeiten. Und da gab es dann die wunderschöne Zusammenarbeit, dass Network Movie gesagt hat, okay, wir lassen eine Folge Soko von euren Studierenden schreiben. Und da gibt es tatsächlich eine Folge Soko von 8 Studierenden geschrieben, auch sehr schön, weil dann also am Anfang in den Credits alle 8 Namen nach und nach aufscheinen. Die war, wurde mir vorgestern erst gesagt, sehr erfolgreich, die ist gut angenommen worden und auch für die Studierenden war das dann auch irgendwie eine schöne Erfahrung. Das, die wissen natürlich, das ist vielleicht nicht das, für das Mama angetreten ist, aber das ist doch eine super Learning Experience. Also ich arbeite da, ich stehe da an dem professionellen Set, ich spreche mit Leuten, die das machen, ich sehe, wie das produziert wird und am Ende sehe ich, wie das ausgestrahlt wird und ich gehe mal den ganzen Weg als junge Autorin, junger Autor und kann mich dann fragen, mache ich da weiter oder ist das vielleicht ein erster Schritt, da irgendwie mal Geld zu verdienen?
Wie ist das aus der Erfahrung der letzten Jahre? Sind dann die Studierenden tatsächlich einige zumindest beim Öffentlich-Rechtlichen gelandet? Oder war das nur so ein...
Nee, also es gibt tatsächlich gelandet. Also wer ist schon gelandet? Ne? Also wir,
aber schreibt dafür.
Genau, schreibt dafür. Gibt es durchaus. Also es gibt tatsächlich auch Weekly- und Daily-Formate, wo die Leute dann gesagt haben, gut, ich gehe da jetzt mal hin, ich gucke mir das mal an, ich muss da ja nicht bleiben. Ich finde es auch richtig, da nicht die Nase drüber zu rümpfen und zu sagen, ach Gott, was ist denn das? Das ist ja irgendwie Gebrauchsfernsehen oder so. Ich finde es gut, wenn die in Arbeit kommen und wenn die in professionelle Zusammenhänge kommen. Und ich finde es gut, wenn die da reinschauen, dadurch vielleicht auch die Möglichkeit haben, an ihren eigenen Arbeiten weiterzuarbeiten. Also vielleicht ist man auch einfach nach einem 7-semestrigen Studium noch gar nicht so weit, dass man sagen kann, ich habe jetzt echt das Knallerbuch oder das Knaller-Serienformat und das biete ich an, sondern ich habe meine Erfahrungen gemacht, jetzt verdiene ich mal Geld in der Branche, arbeite und kaufe mir so auch ein bisschen die Zeit, an anderen Projekten weiterzuschreiben, neue Verbindungen zu knüpfen, mich weiterzubewegen. Und das finde ich total legitim und ich würde da nie die Nase drüber rümpfen.
Nee, ganz im Gegenteil. Also meine Frage bezog sich ja darauf, dass es interessant ist, dass es eine Branche gibt, die, genau wie du sagst, sehr stark geprägt wird von Öffentlich-Rechtlichen oder ein großer Abnehmer einfach ist und viele junge Studierende das gar nicht wahrnehmen. Also weil sie es nicht zu ihrer Ausbildung im Sinne von, da haben sie in den letzten 20, 25 Jahren gar nicht reingeguckt.
Ja, genau. Und ich finde es wichtig, dass sie sich dafür öffnen und dass wir ihnen das auch abverlangen, im besten Sinne. Ich finde das auch realistisch, wenn ich das Produktionsvolumen mir eben anschaue, dann denke ich, natürlich ist es toll, eine knaller Netflix- oder HBO-Serie platziert zu haben und da das große Rad irgendwie zu drehen. Wir wissen aber alle, das Engagement der Streamer, das schwankt auch sehr. Das kann auch sein, dass das von einem Tag auf den anderen sich wieder sehr ändert. Das ist ja noch nicht eine wirklich messbar verlässliche Größe auf dem Markt. Und bei den Privatsendern ist es ja auch doch deutlich weniger geworden. Also RTL ist noch dabei, aber auch in einem viel kleineren Umfang. Das war zum Beispiel, als ich damals aus der Filmschule kam, aus meiner Weiterbildung hier, waren das meine ersten Anlaufstellen. Dann habe ich für RTL gearbeitet.
Klar. Ist in Köln, das ist sozusagen auch nochmal ein Bezug, genau, kurze Wege, kurzer Draht. Ja. Jetzt ist die Branche ja im Moment nicht gerade sehr, sehr hoffnungsfroh, was das betrifft. Insgesamt bei allen Beschäftigten kriegt man das mit. Das kommt ja auch bei den Studierenden an. Wie gehen die damit um? Ist das so nach dem Motto, kümmert mich nicht, bin eh froh, dass ich jetzt gerade hier bin? Oder ist das so, dass viele doch denken, oh Mann, vielleicht habe ich doch einen Fehler gemacht?
Ich glaube, wenn sie hier sind, sind sie erstmal froh, dass sie hier sind. Wir haben ja dann auch ein aufwendiges Aufnahmeverfahren und erstmal sind alle froh, da zu sein und sich jetzt mal ausprobieren zu können. Die merken dann natürlich schon auch schnell, dass es draußen ganz schön stürmisch ist zurzeit. Ich glaube, sie bleiben, das ist vielleicht auch das Geschenk der Jugend, irgendwie auf so eine Art auch optimistisch, dass sie ihren Platz schon irgendwie finden werden. Und wir haben ja auch echt viele Auf und Abs erlebt in den letzten Jahren. Dann rauscht das wieder hoch, dann geht es wieder zurück, dann engagiert sich dieser Sender oder jener Streamer, dann kommen die alle wieder. Plötzlich ist der Markt leergefegt, weil alle irgendwie drehen wie verrückt. Also ich bin jetzt auch einfach mal optimistisch, dass auch mal wieder bessere Zeiten kommen könnten und dass das Interesse da irgendwie bleibt. Ich glaube nicht, dass es mehr Geld gibt, so mal eben, gerade bei den öffentlichen Rechtlichen merkt man das natürlich, dass das irgendwie auch hinten und vorne knirscht und knapp ist. Aber andersrum versuche ich auch unseren Studierenden dadurch, dass sie dieses Handwerk können, dass sie auch über sich selber und ihre kreativen Prozesse hoffentlich was lernen, dass sie auch über diese psychologische Seite was lernen, dass sie über die kommunikative Seite von kreativer Arbeit was lernen, dass sie dann grundsätzlich auch erstmal befähigt sind, auch in anderen kreativen Zusammenhängen zu arbeiten. Es gibt das Gaming, es gibt natürlich auch das Kino neben dem Fernsehen. Also sie können, es gibt die Hörspiele, es gibt sehr viel Medien, für die man dann befähigt ist. Wenn die Leute ein solides Storytelling-Handwerk haben und wissen, wie man schreibt, wie man aufbaut, wie in der Lage sind, sowohl künstlerisch, also ist es ja immer, Schreiben ist ja immer Wahnsinn und Methode. Wenn ich beides kann, also den Wahnsinn bringen ja sowieso die Leute mit, die hier anfangen, aber wenn sie dann auch die Methode haben und wenn sie so dann auch noch die kommunikativen Skills haben, dann denke ich immer, ihr werdet euren Weg schon finden, hoffe ich. Wenn der Atem lang genug ist, um dann auch das zu versuchen. Es gibt da tatsächlich Leute, wie du sagst, die sagen nach dem Studium, das ist mir viel zu riskant. Ich mache jetzt erstmal eine Verwaltungslehre. Dann habe ich einen Job, dann gehe ich da hin, dann arbeite ich da, fühle mich da vielleicht auch wohl und dann kann ich immer noch schreiben. Und andere setzen alles auf eine Karte und bleiben dabei. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Ich frage mich natürlich auch, jetzt haben wir so viele Filmhochschulen, wo sollen die alle hin, die Menschen? Also gibt es diesen Markt, kommen die alle unter? Das frage ich mich ja nicht nur bei den Autorinnen, sondern auch bei den Regiestudierenden, bei allen eigentlich.
Na gut, das ist ja immer eine grundsätzliche Frage, weil ein Markt, eine Ausbildungsstätte, ob es mehrere sind oder eine, kann ja nicht, wenn es 100 Leute braucht, kann er nicht nur 100 Leute ausbilden, sondern man muss einfach sagen, da fallen irgendwann ein paar durchs Raster. Also ich muss ungefähr 200 ausbilden, damit dann überhaupt 100 übrig bleiben. Ja. Aber vollkommen richtig, wir haben natürlich in den letzten Jahrzehnten einige Filmhochschulen dazu gewonnen, was jetzt gerade, wo der Markt eher kleiner wird, natürlich eher schwieriger auch wird. Ne?
Gleichzeitig gibt es ganz andere Möglichkeiten auch für junge Abgehende, zum Beispiel in Writers Rooms zu landen. Das war damals, als ich hier rausgekommen bin, viel, viel weniger, ein viel kleinerer Markt. Also es gibt, glaube ich, immer noch diese Einstiegspositionen. Es muss eben niemand kommen und dir irgendwie ein 2-Millionen-Budget überantworten und sagen, ja, das schafft er dann schon, sondern man kann eben auch als Staffwriter oder in der Daily, in der Weekly irgendwo mal reinflutschen und plötzlich sitzt man da mit am Tisch und lernt jeden Tag aufs Neue irgendwie weiter. Mhm. Und das finde ich, das ist ja auch neu und diese Möglichkeiten gibt es jetzt auch.
Ich würde ganz gerne mal auf den Inhalt zurückkommen, aber lass uns da gleich mal da doch weitermachen. Writers Room hast du gesagt, Einstiegspositionen, der berühmte Elefant im Raum, KI. Mhm. Die Vermutung wird ja sein, dass der gerade so Einstiegspositionen, dass die KI gerade Einstiegspositionen es schwer macht, weil wenn es dann ein Writers Room gibt, gibt es eventuell ein, zwei KIs, die da mitsitzen und die dann diese Aufgaben übernehmen. Wie sehen die Studierenden das eigentlich? Also die sind ja Digital Natives, die wachsen ja auch damit auf. Wie geht es denen? Sehen die das eher als Bedrohung oder als Chance?
Also ich bin manchmal überrascht, wie das ist jetzt wieder nicht jeder, also und nicht jede reagiert so. Aber die Reaktionen, die ich manchmal bekomme, sind überraschend ablehnend. Also man würde ja denken, in dieser Generation ist das jetzt irgendwie okay, das ist so ein bisschen Business as usual, das ist jetzt halt das nächste Tool, was irgendwie auf den Markt kommt. Ich muss mich arrangieren oder damit am besten know your enemy. Ich muss wissen, wie ich damit umgehe und das vielleicht selber auch irgendwie gut beherrschen. Ich bin immer wieder überrascht, dass Leute, wenn wir dann kommen und sagen, so, wir haben jetzt wieder so ein Seminar, dass dann so kommt, ach ja, die blöde KI. Weil sich eben auch eine angenehm politische Generation ja vor uns befindet. Also die denken auch nach über, was ist denn das für eine KI? Also wo kommt denn die her? Wem gehört die denn? Wer primet die denn womit? Was passiert da mit den Daten? Wer verdient da das Geld? Wem schmeiße ich mein Geld in den Rachen und will ich das? Und das finde ich eigentlich genau richtig, dass wir uns alle diese Fragen stellen, weil die KIs, mit denen wir hier arbeiten, das sind alles amerikanische Megacorporations oder chinesische. Das ist ein riesiger ökologischer Fußabdruck und ich finde das gut, dass unsere Studierenden auch darüber nachdenken und vielleicht auch sagen, ich möchte das eher kritisch begleiten und nicht unbedingt einen Kopper da reinmachen und das alles aufsaugen und sofort so blind übernehmen,
weil ich das könnte sich ja mischen mit trotzdem nach dem Motto, ja, ich würde das gerne, aber ich sehe da trotzdem, dass das auf uns zukommt.
Ja, Das ist wahrscheinlich ein Fakt und das versuchen wir als Filmschule natürlich auch genau so zu behandeln, indem wir sagen, wir müssen, also wir stehen natürlich selber zu, dass wir halbwegs überhaupt auf dem Niveau bleiben. Also das, also auch wir, das ist ja richtig schwierig. Das ist, entstehen ja immer wieder Sprünge und man muss da selber am Ball bleiben. Das heißt, wir bieten auch immer im Haus, gibt es immer die entsprechenden Weiterbildungen, dass wir selber überhaupt wissen, was passiert da gerade und was ist jetzt schon wieder neu und was kann das denn jetzt? Und wir sehen das schon auch als unsere Verpflichtung nach dem Motto Know Your Enemies. Wenn du es dann als Feind begreifst, dann solltest du wenigstens wissen, wie der tickt und was der kann und was der macht, weil du dich dann fragen musst, so, wo komme ich jetzt ins Spiel? Wo ist meine Rolle? Wie kann ich da trotzdem vielleicht noch irgendwie unterkommen?
Würdest du sagen, dass bei den Studierenden gar nicht so eine große Angst ist?
Ach, da ist so eine Neugier, da ist so eine politische Obacht. Was ist das? Wem gehört das? Werden hier nicht vielleicht auch Türen zugeknallt? Werden mir nicht vielleicht auch Stereotype geliefert aus immer denselben kulturellen Blickwinkeln und Brillen? Also was finde ich eigentlich in der KI? Was kann die gut und was kann die eigentlich überhaupt nicht? Weil die einfach das Internet ja nun mal, da sind ja nun mal bestimmte Prägungen einfach vorhanden. Ja. Ich habe deine Frage jetzt gerade total...
Meine Frage war ein bisschen, was die Haltung der Studierenden betrifft. Also einerseits hattest du gesagt, ja, da gibt es eine gewisse politische, berechtigte Vorsicht, was das betrifft, was auch die eigene Beschäftigung damit betrifft, jetzt gar nicht so unbedingt sofort embracen, umarmen. Meine Frage war ein bisschen, das kann man als eigene Haltung so haben, aber man könnte natürlich auch denken, naja, in der Branche wird KI schon relativ viel übernehmen. Und dadurch bekomme ich als Studierender, der, wenn ich dann mal in einem oder 3-4 Jahren dann ganz fertig bin, wird es diese KI geben. Und also meine Frage war ein bisschen, gibt es da eine Angst?
Ja, bestimmt gibt es die. Ja. Also jetzt mal ehrlich, die gibt es bei uns ja auch.
Ja, also aber die Frage ist, wo gibt es das bei den Studierenden?
Es ist ja nicht so, dass wir gestandeneren und professionellen Autoren das irgendwie anders sehen. Da gibt es ja eine Riesenunruhe. Natürlich fragen wir uns alle, was passiert denn da jetzt gerade? Was kommt dabei raus? Fällt da für mich dann trotzdem noch irgendwie ein Job ab? Oder wie ist das? Natürlich gibt es eine Angst. Also ich glaube, das...
Also auch bei den Studierenden.
Ja, mit Sicherheit, ja. Natürlich gibt es da eine große Beunruhigung auch. Aber ich würde mal sagen, die ist im Moment in der Gesellschaft ja sowieso allgegenwärtig, weil diese Prozesse ja auch in anderen gesellschaftlichen Zusammenhängen einfach durchaus auch eine Seite haben, wo man auch Respekt vorhaben muss tatsächlich.
Ja. Das bringt mich dann doch wieder zurück zu der eigentlichen Frage, die ich vorhin schon anreißen wollte, nämlich, klar, die sind alle sehr unterschiedlich, auch vom Genre her, aber gibt es dann doch so inhaltliche Schwerpunkte, nicht, dass es alle machen, aber wo man sagt, die schreiben eher über Familie, über die kleine Familie oder schreiben dann große politische, du hast es angesprochen. Ich meine, es gibt genügend Grund, wenn man sich umguckt, politisch auch große politische Filme zu machen. Mhm.
Da sehe ich wirklich die volle Bandbreite. Also da sehe ich wirklich von der richtig bösen Komödie zum Stoff über Missbrauch in der Familie, zum politischen Erzählversuch zum Thema Israel, zu einem knalligen Genrestück aus dem Horrorbereich, ist wirklich die ganze Bandbreite abgedeckt.
Aber gibt es eigentlich so eine Wut in den Stoffen? Alles, was du geschildert hast,
ja,
ist...
auch mal sehr individuell, sehr individuell. Ja, also die spürt man dann schon auch mal. Ja, also da spürt man schon auch mal, holla, da lässt jetzt aber gerade jemand krachen, das ist jetzt aber ganz schön überraschend. Aber ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, das ist jetzt eine sehr wütende Filmgeneration, die da rankommt oder so. Das wäre Quatsch. Also ich versuche auch, ja, wie soll ich sagen, ich freue mich dann eher über handwerkliche Fortschritte. Und ich sage auch den Studierenden immer, du, es ist vielleicht gar nicht so wichtig, ob das jetzt das ist jetzt ein 30-Minüter, den schreibst du hier für die Schule und ich will, dass du was lernst und dass du Sachen ausprobierst. Ja. Ob das jetzt das große Opus ist, was du da schreibst, da rate ich eigentlich immer eher, warte doch mal ab. Also immer wenig, die Studierenden tendieren sowieso dazu, dass sie versuchen, in ihren Filmen, in ihren Projekten dann alles zu erzählen. Alles von allen über alles und zwar alle, die teilnehmen. Und dann stellt man fest, es ist ja doch nur ein 10-Minüter. Und das wird nicht besser, wenn alle alles erzählen, sondern es ist dann vielleicht eher gut, wenn man sagt, nee, wir machen nur eine Bewegung und die erzählen wir aber gut und in der Tiefe und die hat dann auch Hand und Fuß und dann lernen wir letztlich mehr daraus. Also ich natürlich sagen, also ich sage denen, wir machen ja null inhaltliche Vorgaben, was die Studierenden hier entwickeln, das bleibt völlig ihnen überlassen. Und jetzt gerade, jetzt stehen wir die Abschlussbücher an. Und ich finde beide Ansätze total legitim, wenn ein Studierender sagt, ich schreibe jetzt was, was ich jetzt mal ganz gezielt marktgängig mache. Hier am Ende ist ja ein Pitch, das ist eine Branchenveranstaltung, das wird auch sehr wahrgenommen. Dann stehen die hier, dann pitchen die stehen da mit ihren Stoffen auf einer Bühne und versuchen selbstbewusst ihre Dinger da abzuliefern. Das ist auch immer eine wirklich tolle Geschichte. Ich kann jeden nur herzlich einladen, sich das mal anzugucken. Das macht echt Freude. Und dann gibt es welche, die sagen, ich möchte jetzt mal versuchen, ganz marktgängig zu sein. Ich versuche wirklich mal auch einen Krimi zu schreiben. Vielleicht ist das ja prima, wenn ich dann mal der Branche auch, dann hat auch mal jemand was und kann sagen, okay, wow, da interessiert sich jemand, da setzt sich jemand auseinander. Und andere sagen vielleicht, jetzt bin ich noch an der Filmschule, jetzt kann ich noch alles abbrennen, jetzt kann ich die ganze Welt abbrennen in so einem Film und das mache ich. Finde ich genauso legitim. Also das finde ich beides auch erlaubt. Das ist auch ein bisschen eine Typfrage und wie die Studierenden eben so sind, ob die eher das Gefühl haben, das hier ist ein Privileg und ich kann mich jetzt hier noch ausprobieren und das muss noch keinen marktgängigen Kriterien entsprechen. Ich kann auch mal eine ganz andere Dramaturgie ausprobieren, dann finde ich toll. Dann denke ich, ja, dann, wenn du die Konventionen kennst, dann brich sie meinetwegen und dann sag, nö, ich möchte aber vielleicht eher sowas machen wie Wim Wenders hier im, wie heißt der Film, in Tokio?
Perfect Days.
Ja, Perfect Days, vielen Dank. Wo man so denkt, ja, das unterläuft gängige Dramaturgie, aber was passiert denn da? Und der unterläuft die ja nicht, weil er sie nicht kennt, sondern der unterläuft sie, weil er sie jetzt unterläuft, weil er eine andere Erzählform sucht. Und wenn Studierende das machen und sagen, prima, dann komme ich natürlich nicht mit der Handwerkskeule und sage, ja, das müssen jetzt aber 3 oder 5 oder 8 Sequenzen oder Akte oder wo ist denn da der Plotpoint, wenn die Studierenden das gut vertreten können, was sie da machen und wissen, warum sie das machen, Feuer frei.
Aber das ist auch, das wäre ja auch, ich sage jetzt mal so, dass man sagen kann, naja, es gibt jetzt eine Welle von einer Generation, die sich wehrt, die innovativ ist. Also. Oder man kann sagen, nö, das ist eher jetzt im Moment eher etwas, wo so ein gewisses Plateau erreicht wird und die Studierenden, die Jüngeren, die ja in 20 Jahren die Filme machen, wenn wir dann auch da sind, die sich die Filme dann angucken, also wir uns diese Filme angucken, ist das eher etwas, wo man sagt, nee, jetzt gibt es keinen Aufbruch, also Opas Kino ist todmäßig.
Das ist wirklich ganz schwierig zu beantworten. Ich finde schon, dass man da so eine Aufbruchsbewegung sieht. Ich finde, dass sich gerade auch in den Abschlussfilmen ein großer Drang zum Authentischen abzeichnet. Also zum, das muss nicht alles scharf sein, das muss nicht alles ausgeleuchtet sein, das muss sich aber echt anfühlen. Also das muss wirklich aus dem Leben sein und das muss eine Realität haben, das muss eine Sinnlichkeit haben. Und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Bewegung. Also vielleicht ist das auch eine Bewegung weg von diesen perfekten Erzählmaschinen, die man jetzt bei den Streamern rauf und runter sieht, wo einfach alles so weit perfektioniert ist, aber auch manchmal auf eine gewisse Leblosigkeit vielleicht auch bekommt. Das ist alles, das sind auch Erzählmaschinen, die gemacht sind, damit ich dranbleibe und dann guckt man sich das an und irgendwie ist es, kennen wir alle, es gibt auch viele Formate, wo man das Gefühl hat, diese ganze Staffel gucke ich mir jetzt eigentlich nur an, weil sich mit dieser Staffel noch Geld verdienen ließ, aber erzählerisch passiert gar nicht viel Neues. Und ich bilde mir schon ein, dass viele Studierenden auf der Suche sind, also zum einen suchen viele auch das Handwerk, viele versuchen überhaupt mal in den Griff zu kriegen. Also was wir hier lehren in den paar Semestern, denke ich auch immer wieder, wenn ich so dann vor unserem Curriculum sitze und mich frage, was machen wir für Veranstaltungen, das ist ein komplexes Handwerk. Also man schreibt nicht in 30 Minuten und dann hat man das Drehbuchschreiben verstanden. Also ich habe das bis heute nicht verstanden. Jedes Projekt hat wieder neue Fragestellungen, neue Herausforderungen. Auch mir entgleiten Stoffe, das passiert so. Es gibt immer so eine Unwägbarkeit. Und das ist bei unseren Studierenden nicht anders. Also es gibt schon auch viele, die einfach versuchen, ich versuche jetzt einen handwerklich guten Film zu machen und diese eine Geschichte gut zu erzählen und irgendwie das hinzukriegen, sodass das dann auch am Ende gut aussieht. Aber es gibt schon auch wirklich einen Trend dazu, sich sehr eigen zu erzählen, eigene Erzählformen zu finden, eine Sinnlichkeit und eine Echtheit da reinzukriegen.
Kann das auch sein? Du hast angerissen, dass das eventuell mit der Glattheit Fernsehen, klassisch linearen sowieso, aber auch die Streamer in diesem Bereich gehen, aber natürlich auch, ich sag mal, die KI, die, also der Gegenteil von KI ist ja Authentizität, also im Sinne von, dass da schon etwas gespürt wird und das jetzt schon nach dem Motto, wir müssen uns da so ein bisschen gegen wehren und dass das einer der Hintergründe ist, warum da eher nach dem Motto, es wird diesen Bereich geben, KI, nicht authentisch, sondern beruht auf oder behauptet, die KI behauptet ja nur, und wir wollen das andere aufmachen, das Authentische.
Also ich glaube, ja. Ich glaube schon, dass es zumindest so eine intuitive Bewegung hin ist zum, was ist eigentlich menschlich und was erzählen wir eigentlich? Und es ist für mich auch immer eine Hinwendung zur Haltung, weil das, was die KI ja nicht kann, ist Haltung. Die kann eine Haltung simulieren, ja. Aber eigentlich hat sie keine, eigentlich Wumpe. Und im Zweifelsfall sagt sie dir das, was du gerne hörst und wo du dich dann besser fühlst und dann zahlst du halt wieder einen Monat das pro Abo. Und das finde ich schon auch eine interessante Bewegung. Das finde ich auch die richtige Bewegung.
Ja, die absolut genau richtige Bewegung. Ja. Weil das wird natürlich auch, wenn man mit der KI arbeitet, ist das natürlich das, was die zukünftige Arbeit ist, dass man kuratiert, dass man eine Haltung entwickelt, sagt, das ist für mich falsch, das ist für mich richtig oder das, dieser Weg ist richtig. Wobei ich immer sagen würde, Haltung heißt ja eine persönliche Haltung, ist ja nicht eine allgemeine Wahrheit. Und zu sagen, naja, ich muss eine persönliche Haltung entwickeln, um das einschätzen zu können.
Ja, die finde ich ja manchmal auch erst. Also ich glaube, einfach nur aus einer Haltung heraus einen Film zu machen, ist, glaube ich, kein guter Rat. Das wird dann gerne auch pädagogisch und zeigefingerig. Aber so in der Arbeit an einem Film eine klare Haltung zu finden und zu merken, was man eigentlich denkt, das finde ich immer wieder toll. Also wenn einem das auch selber gelingt in der Arbeit, eigentlich zu verstehen, wovon erzähle ich da eigentlich gerade und worum geht es ja eigentlich gerade und wie finde ich denn das und was ist denn da wichtig irgendwie dran. Und das sind ja nun die Dinge, da kann uns die KI nicht helfen. Die KI kann mir in kürzester Zeit sehr viel Material zuspielen. Die KI kann mir in kürzester Zeit einen relativ generischen Text irgendwie produzieren, der so klingt wie andere Texte, die ich ergebe. Natürlich, eine KI kann auch 35 Serienfolgen inhalieren und mir die 36. schreiben. Das kann die auch. Aber entscheiden, wie ich die finde, ob ich das richtig finde, wie sich die Figuren verhalten, was da inhaltlich erzählt wird, wie Rollenbilder erzählt werden, wie Geschlechterbilder erzählt werden, das muss ja ich am Ende dann als der Verantwortliche, der den ganzen Laden überhaupt erst angeworfen hat. Und das ist vielleicht ein, ja, das ist bestimmt am Ende auch ein zentrales Skill, dass also ich sag mal, haltungslose Wortproduktion können wir uns nicht mehr leisten. Das kann die Maschine tausendmal besser, als wir das können. Aber ich muss trotzdem, glaube ich, das Handwerk, auch wenn die Maschine das natürlich super kann, also das generische, handwerkliche, das kann die Maschine toll, ich muss es aber kennen. Ich glaube, ich muss es verstehen selber, um damit arbeiten zu können, um auch bewerten zu können und auch zu wissen, so, wo biege ich ab, wo breche ich die Regel, an welcher Stelle möchte ich was anders machen, um überhaupt einer KI auch nicht doof ausgeliefert zu sein, sondern on top zu sein. Also ich finde immer noch, bis heute, so wie ich es erlebe, ist die KI immer noch ein unglaublich umtriebiger, schlauer Assistent, der alles gelesen hat und alles weiß und mir jede Frage beantworten kann, aber nichts verstanden hat und auch keine Haltung hat. Genau. Und dann ist immer die Frage, wohin schicke ich den, worum bitte ich den, wie spreche ich mit dem? Und auch, es ist auch also es ist bisher eine Erfahrung, die wir jetzt durch die Jahre in den letzten Jahren machen, wo wir uns mit KI beschäftigen hier, das ist immer gleich, Quality in, Quality out. Also wenn ich wirklich gutes Feedback von einer KI haben möchte, muss ich ihr auch wirklich gute Sachen sagen. Die kann ich ihr aber nur sagen, wenn ich weiß, wovon ich spreche. Wenn ich Ahnung habe, wenn ich auch analytisch denken kann, wenn ich sagen kann, du musst die Figur aber so an, ich möchte aber dies, ich möchte das, denk doch bitte aus der Perspektive und so weiter und so fort. Und so versuchen wir, also unseren Studierenden bei allem Kritischen, wir wollen ihnen sie schon befähigen, dass sie damit umgehen können am Ende, weil sie das, wie du richtig sagst, diese Maschinen werden irgendwie Einzug halten in die Branche und wenn ich sie nicht benutze, kann ich davon ausgehen, andere benutzen sie. Ja. Produzierende werden sie wahrscheinlich benutzen, Sender werden sie benutzen. Das sollte man natürlich wissen, um damit umgehen zu können. Also selbst wenn man es nicht mag, selbst wenn man es ablehnt aus tausenderlei Gründen, finde ich es richtig und wichtig, dass man sagt, du musst damit umgehen können, man muss es verstehen, um es dann eben, ja, dann kannst du es immer noch doof finden oder ablehnen. Oder dann eben, vielleicht entpuppt sich das ja dann auch so, dass es dann doch gar nicht so die allwissende Maschine wird, die dann den Sinn des Lebens uns erklärt, sondern die dann eben wirklich eher, wo wir sagen, ne, lass mal, wir nehmen das als Zuarbeiter, aber wir nehmen es nicht für die großen Entscheider. Oder höchstens mal, ja, sag mal was dazu. Und dann mehr dann aber auch nicht. Ja. Also ich bin gespannt. Also bin da selber so ein bisschen neugierig, wie das so wird. Aber ja.
Lass uns nochmal ein anderes Thema aufgreifen. Auch in der Ausbildung natürlich sehr, sehr wichtig derzeit. Der Umgang mit, ich weiß gar nicht genau, welchen Namen man dem geben soll, aber auch zum Beispiel mit alten Filmen, historischen Filmen. Und dann nach dem Motto, ja, den gucke ich mir nicht mehr an, der ist zu gewalttätig oder da die Einschätzung von Frauen ist da blöd. Wie begegnet dir oder euch das hier?
Unsere Studierenden kommen gar nicht drum rum, sich alte Klamotten anzugucken. Also wir haben in den meisten Semestern 2 Tage pro Woche sind gefüllt mit den vergleichenden Medienwissenschaften und Filmwissenschaft. Da ist viel Historisches, da sind viele Filme drin, die
aus anderen Hochschulen hört man, dass die Leute sagen, gucke ich mir nicht an, weigere ich mich, habe ich davon gehört, dass das und das da drin passiert.
Ja, das mag im Einzelfall so sein, aber wir versuchen schon eine gewisse Offenheit auch einzufordern. Ich finde es legitim zu sagen, wenn Themen angesprochen werden, die nun mir persönlich auf eine Art nahe treten, die mich wirklich nachhaltig belastet, dann ist das, kann man das thematisieren und drüber sprechen. Niemand wird gezwungen, sich irgendwie einen Film anzugucken. Und man ist ja auch manchmal tatsächlich überrascht, also was man so findet. Wir haben uns 1, 2, 3 neulich im Ludwig mal angeschaut von Wilder. Und das ist unglaublich. Und man hat das natürlich vergessen, was da für Rollenbilder transportiert werden und wie da Männer und Frauen miteinander umgehen. Das ist so, da brennen einem natürlich die Augen und da brennt einem das Gehirn. Gleichzeitig ist es schon wieder so weit drüber, dass man das fast schon mit so einem, also so wie man sich vielleicht eine Werbung aus den 50ern anguckt, wo man sagt, ja guck, verrückt. Oder wenn man in einem, ich habe neulich mal die Bedienungsanleitung einer Nähmaschine aufgeschlagen, da ist immer von der Näherin die Rede. Das, also soll ich mich darüber aufregen, soll ich mich davon verletzt fühlen, das war die Zeit und so war das. Ich glaube, finde es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen.
Ja, geht es vielleicht dir so, aber wie geht es deinen Studierenden?
Ja, die finden das natürlich doof, die finden das ätzend und wir thematisieren das auch. Ich finde das auch ätzend, genauso. Und wir versuchen mit diesen blinden Flecken, die wir alle so haben, einfach auch offen umzugehen. Ja. Ich bin ja der Erste, der hier im Glashaus sozusagen sitzt. Ich bin ja genau das. Ich bin alter weißer Mann, wenn man so will, und spreche aus meiner privilegierten Situation hier und auch aus meiner Machtposition. Und es gehört natürlich, wenn man heute hier lehrt an der Filmschule, dann muss man das reflektieren und dann muss man das auch auf dem Schirm haben und auch offen damit umgehen und sich auch gegebenenfalls mal entschuldigen und auch einfach bereit sein, dazu zu lernen. Ich erlebe aber ehrlicherweise, dass hier, also gibt es natürlich, gibt es auch mal einen Aufschrei und es gibt auch mal Themen, wo Leute sagen, das geht mir jetzt zu weit. Und ich selber, ich versuche das eben anzukündigen. Wenn ich mir einen Tarantino-Film angucke, dann muss ich mich darauf einstellen, das ist jetzt sehr brutal, da fließt sehr viel Blut. Ich erlebe vielleicht auch radikalen Rassismus und sehr brutale Dinge. Und wenn ich mich dem nicht aussetzen muss, natürlich wird keiner zwangsverhaftet. Aber Film, ich glaube auch, wenn Film substanziell ist, dann ist der auch unbequem. Und natürlich spielt auch die Darstellung von Gewalt eine Rolle. Und es spielen auch unangenehme Gefühle eine Rolle. Leute kommen in Not. Leute erleben Gewalt, Leute erleben Widerstand, das ist, ja, also sonst haben wir erzählen über die Insel der Seligen und dann sind wir weit, weit weg vom dramatischen Erzählen. Ich erlebe das aber nicht, dass wir hier im Dauerclinch mit unseren Studierenden im Moment sind. Ich bin jetzt auch erst seit 3 Jahren da, vielleicht haben wir bisher auch ein bisschen Glück gehabt und die Themen sind vielleicht noch nicht so gekommen. Ich erlebe schon eine Generation, das erlebe ich aber auch von meinen eigenen Kindern, die sind im selben Alter, die sind jetzt, mein Sohn ist jetzt 19, meine Tochter ist jetzt kurz vor 25. Natürlich sind die anders sensibilisiert und reagieren auch anders auf bestimmte Sätze und bestimmte Art zu sprechen und auf bestimmte Redewendungen. Das finde ich auch gut und ich finde es auch richtig, wenn die uns das aufs Brot schmieren. Ich finde, da können wir auch ruhig dazulernen, aber ich erlebe jetzt keine Ich habe jetzt an dieser Filmschule noch keine Situation erlebt, wo ich das Gefühl habe, boah, jetzt wird hier aber ein Sturm im Wasserglas entfacht wegen irgendwas. Also es ist ganz interessant, weil selbst also die Studierenden korrigieren sich dann auch gegenseitig. Also wenn jemand plötzlich eine Haltung in irgendeiner Art formuliert, die anderen aufstößt, dann streiten die auch darüber. Und dann kommt der auch nicht davon, sondern dann muss er sich auch erklären, warum erzähle ich diesen Menschen oder dieses Rollenbild oder diesen kulturellen Hintergrund so, wie ich ihn erzähle. Und wenn ich plötzlich solche Themen habe, dann merken wir auch, wir haben jetzt einen Stoff in so einem Projekt, wo Kolonialismus und Gewalt eine große Rolle spielen, wo man merkt, das wird auch in der Gruppe plötzlich massiv thematisiert. Natürlich, also interessanterweise gar nicht von Stunde null an, sondern auch durch das Input von der Seite der Lehrenden dann, wo man sagt, jetzt guck mal, jetzt erzählt ihr ja Rollenbilder und bestimmte kulturelle Hintergründe. Denkt mal drüber nach. Und dann arbeiten die sich daran auch selber ab. Und ich finde das eigentlich genau richtig, dass sie merken, also auch wir selber stecken, wir alle, jung und alt, stecken ja auch in bestimmten Bildern und in bestimmten Klischees. Und das Beste, was wir tun können, ist, uns diese Brillen irgendwie bewusst zu machen und uns darüber auszutauschen. Das finde ich alles genau richtig.
Wenn du jetzt als Professor jetzt schon nach 3, 4 Jahren, aber auch vielleicht ahnst du das schon in 5, 6, 7, 8 Jahren, was auch immer, was macht dich glücklich in Bezug auf die Studierenden? Also wenn du sie dann anguckst, vielleicht wenn die aus der Schule raus sind und so, wo sagst du, da fühle ich mich gut, wenn die was erreicht haben?
Wenn sie was gelernt haben und wenn sie das Gefühl haben, das war eine gute Zeit, aus der ich wirklich viel mitnehme, und ich glaube, vielen wird es auch so gehen, das geht uns ja wahrscheinlich allen so, dass wir merken, wow, da hat mir jemand etwas Wichtiges gesagt, aber damals habe ich es eigentlich gar nicht geschnallt. Das hat eigentlich erst jetzt dann so irgendwie eine Wirkung entfacht. Ach, ich freue mich über jeden, der in der Branche bleibt, der irgendwie positiv bleibt, der irgendwo ankommt, der weiter erzählt, der sich nicht abschrecken lässt von der KI und der sich nicht abschrecken lässt von der schlechten Laune in der Branche und es irgendwie schafft, am Ball zu bleiben und so seinen Weg geht in künstlerischer Form und sich weiter irgendwie um kreatives Sein bemüht. Das finde ich einfach schon prima. Und ich finde es prima, dass hier Leute immer noch sich trauen. Also wir hatten jetzt gerade einen Tag der offenen Tür und ich staune immer wieder, wie voll die Räume sind. Also das Interesse ist wirklich groß nach wie vor. Man würde ja denken, es sind Zeiten von Unsicherheit, großer Angst. Jetzt werden wir alle, weiß ich nicht, Bankbeamter oder gehen zu den Versicherungen. Aber vielleicht spricht sich auch rum, da bist du auch nicht sicher. Also da kann dir das genauso drohen. Es ist sowieso eine Phase, wo du früher war das vielleicht so, ich gehe zu Bayer und dann bin ich safe. Und ja, denkst du, dann wird irgendwann nach Finnland verkauft und dann kannst du sagen, du kannst jetzt nach Finnland gehen mit deiner Familie. Aber wenn du das nicht willst, hast du jetzt keinen Job mehr. Ja. Haben wir auch erlebt im Freundeskreis. So, dass ich denke, da ist vielleicht auch eine große Offenheit oder auch vielleicht wächst auch in Deutschland, in unserem doch sehr sicherheitsbewussten Deutschland, so ein Verständnis von, die Insel der Seligen ist vorbei. Und die fetten Jahre sind auch vorbei. Und wer sagte das neulich? Wir haben die Reiseflughöhe verlassen. Herzog Wenders, einer unserer Filmgrößen, hat sowas gesagt. Und das ist, ich glaube, das ist vielleicht auch eine notwendige Korrektur. Also wir haben uns ja sehr sicher gefühlt. Und die Lebensmodelle, die wir gepflegt haben, das funktioniert in großer Sicherheit. Mag das funktionieren? Jetzt funktioniert vieles vielleicht nicht mehr. Wir müssen viel erfinderischer und neuer an die Sachen rangehen und uns viel mehr trauen und auch ins Risiko gehen und dann hoffentlich belohnt werden. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum die Leute plötzlich an den Filmschulen wieder stehen oder sagen, ist doch eh alles unsicher, dann kann ich auch zum Film, dann kann ich auch schreiben oder dann kann ich auch das machen, was mich jetzt wirklich anspricht. Und dann, dann lege ich mich vielleicht auf die Nase. Aber der andere, das sieht man ja auch, der vielleicht den vermeintlich sicheren Job als Lehrer gewählt hat oder Lehrerin, es fällt vielleicht auch anders auf die Nase und sagt nach 5 Jahren, so, das reicht jetzt, das will ich nicht mehr, ich mache jetzt was anderes. Das finde ich ganz interessant. Also das finde ich auch ganz gut, dass wir da ein bisschen nachkorrigieren. Und ich finde es wichtig, dass wir uns nicht verstecken vor so Herausforderungen und vor solchen Zeiten wie jetzt, sondern dass wir irgendwie sagen, das ist, wie es ist, da müssen wir mit umgehen, hilft nichts, gehen wir drauf zu, gehen wir auch erzählerisch drauf zu, gehen wir damit um, reiben wir uns da dran.
Also du meinst, früher war ja der Satz, irgendwas mit Medien zu machen für junge Leute. Gab es ja mal eine Prognose, die zukünftig, werden die Leute sagen, auf keinen Fall was mit Medien. So. Aber du meinst, nee, das stimmt nicht. Also die Leute werden immer weiter, gerade Film oder Medien insgesamt,
Naja, das sehen wir ja in den letzten 20 Jahren. Also wie viele Medien, also allein durch den Medienkonsum, den wir ausgesetzt sind. Ich finde das viel immer wichtiger, dass wir eine Medienkompetenz entwickeln und dass wir auch, dass auch Leute in Medien involviert sind, die darüber nachgedacht haben. Das finde ich wahnsinnig wichtig. Das ist wichtiger als je. Und das hat einen riesen Umfang. Und ich finde schon, das ist nach wie vor natürlich ein Bereich, der da spielt die Musik, also im Guten wie im Schlechten. Sei es politische Narrative, sei es unser Erleben oder die Reflexion unserer Gesellschaft. Wenn wir das nicht mehr haben, was haben wir denn dann? Also ich sag mal, die Religion erfüllt das nicht mehr in Deutschland, diese Position von wir denken über uns nach, wer bin ich, warum, wo geht die Reise hin? Da haben wir ja eigentlich nur das Erzählerische und das Kreative und natürlich das Miteinander. Ne? Und das sehe ich schon auch nach wie vor sehr stark. Also die Leute entdecken Kino auch wieder, auch als soziales Event. Also mein Sohn brennt für Kino, aber auch viele andere. Ich weiß aber auch von Freundinnen meiner Tochter in Berlin, die ständig ins Theater rennen und sagen, das finden wir toll. Und das sind jetzt keine Film- und Medien- und Theaterstudierenden, sondern das ist wirklich kunterbunt gemischt. Und die setzen sich wieder ins Theater, die wollen eine Realität erleben, die wollen vielleicht auch weg von den Bildschirmen, die wollen vielleicht auch mal weg von diesem, auch von diesem letztlich irgendwie auch der sehr, ich sag mal, auf Dopamin setzenden Suchtmaschinen, sei es die sozialen Medien, sei es aber auch irgendwelche Serienprojekte, die gehen da wieder raus und gucken sich die Welt an und wollen eben so einen Theaterabend, wo man sagen kann, so, den gibt's jetzt so, wie er jetzt war, nie wieder. Diese Leute sitzen nie wieder in genau dieser Vorstellung. Es war jetzt einzigartig. Selbst wenn es morgen wieder gespielt wird, sieht es ein bisschen anders aus. Es ist ein anderer Raum mit anderen Leuten. Also diese Einzigartigkeit, ich bin da irgendwie optimistisch, dass es da auch eine Hinwendung wieder zu geben kann. Weil ich glaube, das ist auch eine Generation, die natürlich merken, wie viel Brain Fog da entsteht und wie viel auch wirklich Dreck aus den Medien ihnen entgegenkommt und wie viel schlechte Narrative und wie viel Unsinn ihnen auch entgegenkommt. Und da müssen die mit umgehen.
Gut, ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Danke fürs Kommen.
Ja, soweit dein Gespräch mit Magnus Wattroth und er ist Leiter der Drehbuchabteilung an der Internationalen Filmschule in Köln. Sehr interessant und ja, damit sind wir schon am Ende. Wir werden diese Reihe also auch in Zukunft noch fortsetzen. Es gibt ja wirklich viele Filmschulen inzwischen, im deutschsprachigen Raum auch. Und wir werden da auch noch weitermachen, ganz klar. Und ansonsten sind wir schon am Ende für heute und wünschen alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal.